Sitzungsbegleitend stehen uns vom BMI der parlamentarische Staatssekretär Herr Mahmut Özdemir, der Abteilungsleiter Dr. Steffen Rühlke, auch Dr. Spitzer und weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sportabteilung zur Verfügung. Ebenso herzlich begrüße ich unsere Ressort- und Ländervertreter. Die Sitzung ist öffentlich. Ich heiße also auch die Gäste willkommen, die der Sitzung auf den Besuchertribünen und auch per WebEx folgen. Die Sitzung wird im Parlamentsfernsehen aufgezeichnet, morgen dann um 11.30 Uhr im Internet übertragen und danach in der Mediathek zur Verfügung stehen. Von Bildaufnahmen während der Sitzung bitte ich abzusehen. In der Obleuterunde haben wir uns, bevor wir zum Tagesordnungspunkt 1 kommen, dazu verständigt, den Tagesordnungspunkt 4 nach vorne zu holen. Deswegen noch ein klein wenig Geduld an unsere beiden Sachverständigen. Es wird so sein, dass es um den Gesetzentwurf der Bundesregierung über die Selbstbestimmung in Bezug auf Geschlechtseintrag zur Änderung weiterer Vorschriften geht, laut Bundestagsdrucksache 20/4/49. Der federführende Familienausschuss hat das mitberatende Votum angefordert. Zu diesem Gesetzentwurf liegt ein Änderungsantrag und ein Entschließungsantrag der Koalitionsfraktion vor, verteilt als Ausschussdrucksache 20/13/105 und 106 und als Tischvorlage ausgelegt. Die Obleute haben sich geeinigt, auf eine Debatte zu verzichten. Wir kommen daher direkt zur Abstimmung über den Änderungsantrag der Koalition auf Ausschussdrucksache 20/13/105. Wer stimmt für den Antrag? Das ist die Koalition. Wer stimmt dagegen? Das macht so eine CDU/CSU. Wer enthält sich? Das ist die Gruppe Die Linke. Damit ist der Änderungsantrag im Sportausschuss angenommen. Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf in der soeben geänderten Fassung. Wer stimmt für den Antrag? Das ist die Fraktion der SPD, Grünen und der FDP. Wer stimmt dagegen? Fraktion der CDU/CSU. Wer enthält sich? Ist die Gruppe Die Linke. Damit ist der Gesetzentwurf in geänderter Fassung ebenfalls angenommen. Warte, sind wir jetzt da durch? Genau, somit kommen wir zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Koalition auf der Ausschussdrucksache 20/13/106. Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? Das ist die Ampelkoalition. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion der CDU/CSU, der AfD. Wer enthält sich, ist die Gruppe Die Linke. Damit ist der Entschließungsantrag im Sportausschuss angenommen. Damit rufe ich den Tagesordnungspunkt 1 auf. Hier geht es um den Nachbericht zur Handball-Europameisterschaft der Herren in Deutschland. Die Europameisterschaft in Deutschland war wirklich ein großartiges Sportfest, das kann man wirklich mal so sagen. Und es war für mich auch absolut beeindruckend, alleine schon das Eröffnungsspiel mit fast 54.000 Fans, doch was ganz, ganz Einmaliges. Ja, und wenn auch das Team am Ende das kleine Finale verloren hat, muss man sagen, dass es doch enorm viel Zuschauer am Fernseh als auch ja, in den Arenen begeistert hat, wie diese Mannschaft gekämpft hat, wie sie sich reingehangen hat. Und dafür nochmal ein Riesenkompliment. Und ich freue mich unglaublich, dass wir heute mit zwei Gästen, mit Herrn Michelmann und Herrn Schober, hier diese Handball-EM nochmal Revue passieren lassen können und dürfen. Und ich begrüße Sie, wie gesagt, ganz, ganz herzlich und freue mich, dass Sie heute nochmal eine Rückschau auf dieses tolle Event geben können. Ich bitte Sie dann auch gleich direkt mit Ihren Eingangsstatements, für die wir jeweils 10 Minuten vorgesehen haben. Die Redezeit ist an der Deckenampel oben ersichtlich. Vielleicht können wir uns so ein kleines bisschen daran mit orientieren. Ja, und danach würden wir dann in die Fragerunde gehen. Herr Michelmann oder Herr Schober, wer möchte von Ihnen beginnen? Herr pro Person. Pro Person. Also Sie haben jetzt ein breites Spektrum, was Sie beleuchten können. Aber Gut, dass Sie noch mal nachfragen. Das ist sehr schön. Wunderbar. Herr Michelmann, bitte schön, Feuer frei.
Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung auch zu diesem Ausschuss. Und auch herzlichen Dank für die lobenden, einführenden Worte bezüglich unserer Europameisterschaft. Vielleicht ganz kurz für diejenigen, die nicht so sehr mit dem Thema betraut sind. Es ist ja so, dass im Handball in jedem Jahr Europameisterschaften und Weltmeisterschaften stattfinden, jeweils für die Männer und Frauen. Und wir haben uns im Rahmen der nationalen Strategie Großsport-Großveranstaltungen, auch im Rahmen von Teamsport, freiwillig und auch sehr gern bereit erklärt, unseren Beitrag dazu zu leisten, die Großveranstaltung wie an so einer Perlenschnur aufzureihen, mit dem Ziel letztendlich Olympische Spiele, wobei wir uns da auch wünschen, dass es da auch eine klare Erklärung der Politik gibt zu dem Thema. Aber jetzt zu dem, was wir da einzubringen haben. 2023 hatten wir die Junioren-WM mit dem Finale hier in Berlin. Letzten Endes konnten unsere Junioren ja hier auch die Weltmeisterschaft erringen. 2024 die Europameisterschaft, darüber berichten wir gleich. Und 2025 haben wir die Weltmeisterschaft der Frauen gemeinsam mit den Niederlanden. 2027 die Männer-WM allein. Und für 2029 bewerben wir uns gemeinsam mit Frankreich noch einmal für die Weltmeisterschaft, da sich Saudi-Arabien inzwischen zurückgezogen hat. Vielleicht noch mal ganz kurz zurück in die Geschichte wieder. Die Entscheidung für die Europameisterschaft 2024 fiel bei dem Kongress in Glasgow 2018, wo wir gegen unsere ursprünglichen Partner Dänemark-Schweiz angetreten sind, weil der Deutsche Handballbund entschieden hatte, diese Europameisterschaft allein ausrichten zu wollen, haben dann in einer knappen Abstimmung mit 27-19 gegen die Kombination Dänemark-Schweiz gewonnen und damit den Zuschlag bekommen für die EM 2024 in Deutschland. Unsere Ziele waren, wie immer, guter Gastgeber zu sein, was bedeutet, als besonderes Merkmal für Deutschland im Gegensatz zu allen anderen Handballnationen, die wir kennen oder die ich auch kenne, die Besonderheit, dass wir die Hallen auch voll bekommen, wenn unsere Mannschaft nicht spielt. Das haben die Gäste auch oder empfinden die Gäste auch immer als sehr, sehr herausragend, dass unsere Hotels toll sind, dass die Infrastruktur besser ist als ihr Ruf und dass die Organisation in Deutschland klappt, das wissen die. Aber das finden sie besonders toll, dass die Hallen auch voll sind, wenn Deutschland nicht spielt. Das zweite Ziel war das sportliche Ziel, also sportlich erfolgreich zu sein. Das hieß für uns, das Halbfinale zu erreichen. Und schließlich wollten wir mit der Europameisterschaft natürlich insbesondere Kinder, Jugendliche, auch Erwachsene als Fans, aber vor allen Dingen die Kinder in unsere Sportart ziehen. Und das heißt, wir wollten danach auch sehen, inwieweit wir erfolgreich waren, diese Europameisterschaften auch als Werbeveranstaltung für unsere Sportart zu nutzen. Und schließlich wollten wir ökonomisch erfolgreich sein, also diese Veranstaltung mit einem Plus abschließen, im Gegensatz zu den Welt- oder Europameisterschaften der Frauen oder der Junioren, wo wir als Verband regelmäßig zwischen 600.000 und 1 Million zuschießen, also planmäßig. Und wir wollten unseren ökologischen Beitrag leisten, das haben wir, da wird aber Herr Schober noch einiges sagen, insbesondere mit dem Thema Transport erreichen wollen. Soweit von mir zu den Rahmenbedingungen und zu den Zielen und wie wir das erreicht haben. Dazu vielleicht jetzt Marc Schober, bitte. Genau. Jetzt habe ich noch das vom letzten Mal schon wieder reingeholt, oder? Ja. Hab wieder was gut.
Genau. Vielleicht schaffen wir es beide in 10 Minuten womöglich. Ich würde einfach weitermachen. Wenn Sie nichts dagegen haben, Herr Vorsitzender, dann würde ich weitermachen. Ich hatte ein paar bunte Bilder auch mitgebracht. Das gehört eigentlich zu so einer Veranstaltung auch. Die haben Sie jetzt auf dem Tisch liegen, weil wir sie nicht an die Wand werfen können. Wir verzichten auf einen Film, aber wenn Sie den folgen wollen, dann wäre ich Ihnen dankbar. Herr Michelmann hat gesagt, welche Ziele wir mit der Veranstaltung verfolgt haben. Sportlich erfolgreich zu sein, Kinder zu gewinnen. Das waren unsere Hauptziele. Das sind die Ziele, die wir verfolgen in unserem Jahrzehnt des Handballs in den nächsten Jahren. Und deswegen veranstalten wir Sportgroßveranstaltungen und werden es auch weiterhin tun. Die Europameisterschaft hat stattgefunden in 5 Bundesländern und 6 verschiedenen Arenen in Hamburg, Berlin, München, Köln, Düsseldorf und Mannheim. Das war durchaus eine Herausforderung, eben so eine Veranstaltung in so vielen Bundesländern durchzuführen und auch in so vielen verschiedenen Städten für uns und auch im Vorhinein ein sehr großes Risiko. Alle Arenen hatten mehr als 10.000 Zuschauer. Auch das war vor Corona von uns durchaus mutig, auch ins Stadion zu gehen. Die 53.386 Zuschauer, die Zahl hat sich eingebrannt. Das war alles andere als selbstverständlich, dass das funktioniert hat. Am Ende waren wir auch überrascht, aber es hat dann geklappt. Das Risiko war nicht ohne. Am Ende kann man sagen, unser kompletter Matchplan ist aufgegangen, weil wir Vierter geworden sind. Wir waren also sportlich durchaus erfolgreich. Wir hatten vom ersten Tag an durch das Eröffnungsspiel eine extrem hohe Aufmerksamkeit. Wir haben sehr viele Fans dazu gewonnen und wir haben eben auch vermutlicherweise eine ganze Menge neuer Handballer und Handballerinnen, da komme ich gleich dazu, dazu gewonnen. Vielleicht ein paar Zahlen habe ich auf der Unterlage auf Folie 4, Handball im Super Spotlight. Wir haben über 1 Million Zuschauer erreicht, in den Arenen kumuliert. Das ist eine Handballveranstaltung in der Form gewesen, wie es sie so noch nicht gab. Die Zahl ist also vorher bei keiner Handball-WM oder Europameisterschaft erreicht worden. Insgesamt 94,7% Auslastung, eben auch bei den nicht-deutschen Spielen. Das war schon besonders. Ich erinnere mich an Spiele von Bosnien oder Spiele von Färöer mit einer sensationellen Stimmung. Das war wirklich begeisternd, hat gut funktioniert. Diese 94,7% Auslastung heißt nicht, dass wir 94,7% der Tickets verkauft haben. Das ist nicht der Fall, sondern wir haben natürlich auch eine ganze Menge Gewinnspiele, Freikartenaktionen gemacht, um dieses Ziel zu erreichen. Also es ist kein Selbstläufer, dass die Arenen voll sind, sondern das ist harte Arbeit, die dahinter steckt und durchaus auch eben durch Freikartenmaßnahmen zum Beispiel umzusetzen. In der TV-Reichweite haben wir durchschnittlich 28,8% Marktanteil bei ARD und ZDF. Das ist auch ein sehr guter Wert. Wir wissen nicht so richtig, die Leute gucken ja inzwischen nicht nur öffentlich-rechtlich, sondern schauen auch über andere Streaming-Anbieter. Deswegen ist die Zahl wahrscheinlich noch deutlich höher. Weltweit sind es 1,2 Milliarden Zuschauer kumuliert. Auch das ist eine Zahl, die wir im Handball bisher so noch nicht erreicht haben. Das heißt, wir haben über alle KPIs Zahlen erreicht, wie sie vorher noch nicht erreicht worden sind. 1200 Volunteers haben wir eingesetzt. Die Zahl nenne ich auch gerne, weil sie einfach mal ins Verhältnis setzt. Wenn Sie das mit Fußball vergleichen, da sprechen wir von ganz anderen Zahlen. Also um die Veranstaltung auch einzuordnen, ist sie eben bei Weitem noch kein Fußball, sondern irgendwo dazwischen. Aber eben vielleicht, uns geht es dann durchaus vielleicht auch mal ein bisschen besser als kleineren Sportarten. Irgendwo dazwischen stecken wir. Auf Folie 5 habe ich eine relativ komplizierte Folie mitgebracht. Die zeige ich aber sehr gerne. Da stellen wir da die Entwicklung der Mitgliederzahlen über die letzten Jahre. Seit 2001 erheben wir das im Saldo. Und wir können nachweisen aufgrund dieser Zahlen über die letzten 20 Jahre. Unten sind abgebildet die Medaillen, die wir geholt haben mit unseren Mannschaften. Und wir können nachweisen, zum Beispiel 2007 bei der Heim-WM mit einer Goldmedaille, ist das Saldo der Mitgliederentwicklung und sowohl im männlichen als auch im weiblichen Bereich wohlgemerkt. Wir gewinnen auch bei Männerveranstaltungen weibliche Handballerinnen dazu oder Handballerinnen dazu. Können wir nachweisen, dass der Effekt eintritt, dass wir eben Kinder zum Sport bekommen. Und das ist eben auch so 2016 mit einer Goldmedaille im Ausland. Aber sobald wir eben im eigenen Land eine Veranstaltung durchführen, dann hat das auch den entsprechenden Effekt. Die Frage wird uns immer wieder gestellt in den Medien und wir können das bestätigen und eben auch an Zahlen belegen. Damit der Effekt auch wirklich wirkt, versuchen wir sozial nachhaltige Projekte umzusetzen während der Europameisterschaft. Haben wir jetzt wieder getan, haben verschiedene Veranstaltungen durchgeführt. Wir haben beispielsweise bundesweit in allen Landesverbänden Mini-Europameisterschaften durchgeführt. Da spielen dann junge Mannschaften eben als Slowenien oder Kroatien gegeneinander. Wir waren an über 3.000 Grundschulen, haben 270.000 Grundschüler erreicht mit dem Thema Europameisterschaft. Wir haben Grundschullehrkräfte fortgebildet, Kindergärtner und Gärtnerinnen fortgebildet. Und wir haben während der Europameisterschaft über 1.000 neue Kinderhandballtrainer ausgebildet. An jedem Standort 200 neue Kinderhandballtrainer. Da sind wir besonders stolz darauf, dass uns das gelungen ist. an jedem Standort 200 neue Kinderhandballtrainer auszubilden, weil genau die brauchen wir nach einer Europameisterschaft. Wenn die Kinder in die Sporthallen kommen, dann braucht man natürlich Ehrenamtliche. Und wir brauchen Trainer, die dann die Kinder aufnehmen. Wir brauchen auch Sporthallen. Die konnten wir noch nicht bauen bisher, aber das wird ja vielleicht irgendwann auch noch passieren. Auf der Folie 8 habe ich einmal über das Thema wirtschaftlichen Erfolg einige Informationen, weil wir natürlich auch ökonomisch nachhaltig sein wollen mit der Veranstaltung. Veranstalter der Europameisterschaft war der Deutsche Handballbund e.V., gemeinnütziger Verband, also keine Agentur oder ähnliches, keine Gesellschaft, sondern der Deutsche Handballbund. Wir haben ausschließlich Rechte aus Ticketingrechten, so ist es im Handballsport geregelt. Also wir müssen uns über Ticketing refinanzieren. Fernsehrechte bleiben bei den internationalen Verbänden. Werberechte bleiben fast komplett bei den internationalen Verbänden. Und wie gesagt, wir refinanzieren uns über das Thema Ticketing. Das führt dazu, dass wir ein relativ hohes Risiko tragen, weil wir wirklich Karten refinanzieren müssen. Es ist so, dass leider es eine Entwicklung gibt, auch im Handballmarkt, ähnlich wie im Basketballmarkt, dass es zukünftig die Forderungen geben wird, sogenannte Starting Fees oder City Fees zu erheben. Das heißt, wir müssen im Vorhinein, wenn Sie so eine Veranstaltung haben wollen, zukünftig erstmal 4 Millionen oder 8 Millionen jemand hier auf den Tisch legen, damit Sie überhaupt die Veranstaltung durchführen können, ohne dass Sie zusätzliche Rechte bekommen. Es ändert also an der Situation nichts. Sie sehen also, die wirtschaftliche Situation oder die wirtschaftlichen Herausforderungen werden eher größer. Es ist uns bei der Veranstaltung gelungen, dass wir ein positives Ergebnis erzielen werden. Und das ist auch gut so, weil wir dieses Geld dazu einsetzen können, wie Herr Michelmann das gerade gesagt hat, um denn beispielsweise unser Frauenturnier entsprechend durchzuführen und auch das Frauenturnier entsprechend qualitativ durchzuführen. Da brauchen wir in Summe, da spreche ich, glaube ich, für alle Sportveranstalter einfach mehr Unterstützung, um Frauenturniere für die Zukunft besser umsetzen zu können. Und die letzte Folie nochmal ein Hinweis zum Thema ökologische Nachhaltigkeit. Auch dem Thema haben wir uns versucht anzunehmen. Wir haben uns dazu entschieden, uns auf das Thema Transport zu konzentrieren, weil wir aufgrund einer TÜV-Studie wissen, dass bei Sportgroßveranstaltungen der CO2-Fußabdruck eben zu 80% durch den Transport der Mannschaften und die An- und Abreise der Fans entsteht, also dass der wesentliche Faktor ist. Deswegen haben wir versucht, hier Lösungen zu finden und konnten, auch ein bisschen stolz drauf, mit der Deutschen Bahn eine Lösung finden, dass wir sowohl die Fans als auch die Offiziellen und auch die Mannschaften mit der Deutschen Bahn transportiert haben. Das hat auch trotz Streik und trotz Wintereinbruch sehr gut funktioniert. Da sind wir sehr froh drüber und hoffen, dass wir das auch in Zukunft wieder tun können. Vielen Dank.
Das sind ja mehr als Punktlandungen hier. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zur Fragerunde. Wir haben eine Fragerunde von 26 Minuten vorgesehen, wo Fragen und Antworten zusammengeführt werden nach dem üblichen Schlüssel, der in den einzelnen Fraktionen hier vorgesehen ist. Ein kurzer Hinweis nochmal, die Redezeit läuft bei Ihren Antworten immer weiter, auch nur das mal mit zu verinnerlichen. Und wir würden jetzt dann mit den Fragen starten bei der Fraktion der SPD. Bitte schön, Herr Schreider.
Dankeschön, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Herren Michelmann und Schober. Ich darf im Namen der SPD-Bundestagsfraktion und auch aus der handballbegeisterten Region Rhein-Neckar sehr herzlich gratulieren zu einer wirklich tollen EM. Die Stimmung war wirklich gigantisch, durfte es sowohl in Berlin als auch in Mannheim erleben. Und es war wirklich ein einmaliger Erfolg und es ist wirklich auch herausragend, dass Sie auch trotz günstigen Tickets von ab 19 Euro einen Gewinn von, glaube ich, 3 Millionen gemacht haben. Das ist wirklich auch eine wirtschaftlich tolle Leistung. Ich habe ein paar Fragen, und zwar vor allem, was kann man aus dieser wunderbaren EM mitnehmen für weitere Sportgroßveranstaltungen? Wir haben ja jetzt eine auch weitere EM hier im eigenen Land vor der Tür. Vielleicht kann man da schon was draus lernen, aber auch für weitere Sportgroßveranstaltungen. Was können Sie da mitgeben? Dann nochmal zum Thema Tickets. Gab es auch einen Verkauf an der Tageskasse? Wenn ja, wie war der zu bewerten? Dann haben Sie ja auch das schon erwähnt, die Partnerschaft mit der Deutschen Bahn. Auch als Zuständiger für die Deutsche Bahn würde mich da interessieren, wie die Partnerschaft auch im Vorfeld gelaufen ist, was Sie da zu sagen können, auch beim Thema Zusammenarbeit. Es ist unter sportlichen Gesichtspunkten ja auch ein bisschen eine Diskussion aufgekommen, ob man diese Challenge, also die Einforderung der Überprüfung von Schiedsrichterentscheidungen, inwieweit man die einführen sollte. Da würde mich Ihre Meinung dazu interessieren. Ich hatte es schon erwähnt, es ist auch ein Gewinn erzielt worden. Wie wird das Geld verwendet? Haben Sie da Investitionsideen? Zum Beispiel wird es auch ein bisschen in die Frauenförderung gehen oder was ist da angedacht? Was nehmen Sie mit an Planung für die Zukunft? Gibt es vielleicht bald eine Bewerbung für die WM? Das wäre auch noch eine wichtige Frage. Und dann, weil Herr Michelmann, Sie es erwähnt hatten, Thema Olympia, dass Sie sich da ein Statement der Politik erhoffen. Also ich glaube, kann guten Gewissens sagen, dass wir als Politik, insbesondere auch als Sozialdemokraten, da absolut hinter der Idee stehen, Olympia nach Deutschland zu holen, soweit es eben mit dem Sport und vor allem auch mit den Menschen zusammen auf das Gleis gesetzt wird. Ich hatte es auch schon in meiner Rede am Ende November 2022 auch explizit gesagt für die SPD. Also ich glaube, da sind wir alle in einem Boot. Vielen Dank und jetzt haben wir noch einige Zeit für die Antworten.
Bitte schön, wer möchte beginnen?
Ich kann ja das Bessere dann für ihn überlassen. Also zu den Fragen, ich hoffe, ich kann die Ihnen soweit beantworten, Herr Schreider. Was kann man sozusagen an Erfahrungen mitnehmen für andere? Gut, einerseits sind die meisten unserer Partnerverbände, also in Deutschland, auch inzwischen kampferfahren genug und wissen, was sie da zu tun haben. Wichtig für uns ist zum Beispiel natürlich die Erkenntnis, du musst erstmal so eine WM oder eine EM kriegen, ehe du dir dann Gedanken machen kannst, wie du so ausgestaltest. Und da ist natürlich wichtig zu wissen, wie sind eigentlich die Entscheidungswege. Und das ist bei uns ganz klar. Bei der EM in Europa entscheidet also der Kongress, also eine sehr demokratische Entscheidung. Und es ist auch nicht so ganz einfach, die Mehrheiten dafür zu bekommen. Und im Weltverband entscheidet eben der Rat, also eine relativ kleine Gruppe, ist ein anderer Entscheidungsweg. Und dann ist es natürlich wichtig, wir haben das auch versucht darzustellen, vor der EM und auch jetzt, vorher zu wissen, was man eigentlich will, um sich im Nachhinein nicht zu wundern, dass man das nicht gekriegt hat, von dem man gar nicht wusste, dass man es wollte. Also das ist, glaube ich, wichtig zu wissen, was man will und dafür dann auch seine Kräfte zu konzentrieren. Tageskasse, könnte Marc Schober, da wird Marc Schober was sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da so wahnsinnig viel übrig geblieben ist. Partnerschaft Deutsche Bahn wird er auch was sagen, weil er die Verhandlungen geführt hat. Wobei wir natürlich wirklich glücklich waren, dass es zu dieser Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn kam und wirklich noch glücklicher darüber waren, dass dieser Streik sich bei uns nicht ausgewirkt hat. Das haben die sehr gut gemanagt. Was diese Challenge anbelangt, ich glaube, Sie meinen, Herr Schreider, dass die Trainer selbst eine Auszeit beantragen können. Ich weiß nicht, was Sie, weil ansonsten ist ja das Thema Videobeweis inzwischen auch schon bei der Bundesliga angekommen. Ich meine, jetzt dauert ja immer einen Moment, wie sich das vom Weltverband durchsetzt, bis in die Ligen. Das ist so eine persönliche Geschichte. Ich persönlich finde es inzwischen fast zu viel. Beim Fußball finde ich es noch schlimmer, wie diese Videobeweise, die Spiele zerschneiden. Beim Handball habe ich das Gefühl, es ist inzwischen so ungefähr die Grenze erreicht dessen, was also sozusagen dieses dynamische Spiel auch noch am Leben erhält. Ich verstehe das, dass manche bei den knappen Entscheidungen wissen wollen, ob man das mit einem Videobeweis nicht gründlicher hinbekommt als mit einer Tatsachenentscheidung. Aber ich finde, das geht auch zu Kosten der Dynamik der Sportart. Von daher bin ich da eher zurückhaltend bei diesen Challenges. Dann hatte ich ja vorhin schon gesagt, Herr Schreider, in unmittelbarer Zukunft, das heißt in der nächsten Woche Montag fahren wir beide nach Paris, weil am Dienstag dann die Entscheidung fällt über die Vergabe der WM 2029. Und da ist unser Ziel, uns für 2029 zu bewerben. Und dann wollten wir uns noch für die Frauen für die Euro bewerben, ich glaube 30 für 32.
Genau, also letztlich machen wir weiter, weil das einfach Sinn macht für uns. 29 übrigens gemeinsam mit Frankreich. Frankreich ist der große Partner, wir nur kleiner Partner. Ich kann vielleicht ergänzen noch Gewinnverwendung, habe ich auch gesagt, gemeinnütziger Verband. Das heißt, die Gewinnverwendung wird in gemeinnützige Zwecke gehen, unter anderem eben in die Entwicklung des Frauensports. Bundesstützpunkte Frauen ist zum Beispiel ein Thema bei uns. Da brauchen wir Finanzen für, die setzen wir dafür ein. Das ist ein Thema. Was haben wir gelernt oder was können wir weitergeben?
Die WM-Frauen auch.
Und für die WM-Frauen, genau. Und das hatte ich auch genannt. Was haben wir dazugelernt oder was können andere von uns lernen? Ich würde einmal sagen, das ist vielleicht auch als Information interessant, wir haben uns eng ausgetauscht mit dem DFB oder der Euro GmbH. Und das war auf Augenhöhe. Wir hatten schon ein Review-Gespräch nach der Euro jetzt von den Kollegen. Da war ich selbst überrascht, was die uns für Fragen gestellt haben, weil die Dinge natürlich schon teilweise unterschiedlich sind, aber es doch auch viel Gemeinsamkeiten gibt. Das war sehr positiv. Die Zusammenarbeit mit der Bahn war sehr positiv. Was ich mir noch wünschen würde oder was für andere Veranstalter hilfreich wäre, das ist die Fortsetzung der Strategie von Sportgroßveranstaltungen, beispielsweise die Servicedienstleistungen, die da angedacht wären. Die würden uns allen helfen und ich glaube allen Sportgroßveranstaltern helfen. Punkt. Ich habe versucht, mich dran zu halten. Nein, ich glaube, das war passend.
Ich bitte dann die Fraktion der CDU-CSU. Herr Günzler, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch im Namen der CDU-CSU-Fraktion natürlich Glückwunsch zu dieser erfolgreichen, in jeder Hinsicht erfolgreichen Europameisterschaft. Gut, zwischenzeitlich hat man natürlich gehofft, dass ein bisschen mehr als der vierte Platz rausspringt und die erste Halbzeit gegen Schweden, glaubt aber auch ein bisschen Optimierungsbedarf. Aber im Ergebnis ist es gut. Von daher konkrete Fragen, damit Sie auch die Möglichkeit haben, darauf zu antworten. Sie hatten eben dargestellt, dass solche Großereignisse, gerade wenn sie erfolgreich sind, ja einen Effekt haben auf die Handballvereine in Eintritte. In der Statistik, die Sie uns gegeben hat, die endet ja logischerweise, aber gibt es sozusagen einen ersten Trend nach dieser Europameisterschaft? Ich habe dann vernommen, dieses Qualifikationsturnier, was ja zum Glück auch erfolgreich abgeschlossen wurde in Hannover, da hat es mit der Stimmung ein wenig gehapert. Ist das so? Ist die Wahrnehmung so? Also ist mir zugetragen worden, ich war leider nicht da. Apropos Stimmung, es ist ja viel gelobt worden und gehypt worden, das Spiel in Düsseldorf. Ich war ja selber auch mit anderen Kollegen dort zu Gast. Ich bin da so ein bisschen ambivalent. Das ist natürlich ein großes Ereignis mit fast 54.000 Zuschauern, aber wenn man Sportliebhaber ist, ist man doch teilweise etwas weiter weg von der Situation. Also würden Sie sowas nochmal machen? Also für die Aufmerksamkeit war es gut, für den Sport weiß ich gar nicht. Man hat ja auch gelesen, dass die Spieler da teilweise Probleme hatten. Zu den Umsatzzahlen und Gewinn hatten Sie, Herr Kollege Schreiter, wusste ja die Zahlen, die hatten Sie ja erst nicht genannt, darum brauche ich Sie jetzt nicht mehr fragen. Ich frage Sie auch nicht, ob Herr Wieselski Spiele besucht hat während des Bahnstreiks, aber Sie haben ja 1 Million Zuschauer. Können Sie sagen, wo die herkamen? Waren es im Wesentlichen regionale Zuschauer oder sind es auch internationale Zuschauer gewesen? Und allerletzter Punkt, Sie sprachen eben Servicedienstleistungen an, die Sie erwarten von der Bundesregierung, so habe ich es verstanden. Was könnte das sein?
Anfangen, Andreas, diesmal? Fange ich dieses Mal an. Also wir wissen, die Zahlen der Mitgliederzahlen, die wissen wir immer erst ein Jahr später. Wir wissen aus dem letzten Jahr haben wir 2,5% Mitgliederwachstum, wie viele Sportarten. Also der Corona-Nachlauf, der wirkt sich aus. Und wir gehen davon aus, dass das jetzt so weitergehen wird. Also die Signale bekommen wir auch aus den Vereinen, aber wir haben noch keine Zahlen. Die haben wir erst in einem Jahr. Halle in Düsseldorf. War ein sehr gutes Erlebnis. Wir würden das nicht ausschließen, das wieder zu machen. Aber das ist nicht entschieden, in keinster Weise. 3 Millionen Euro Gewinn wollte ich auch noch mal eine Sache dazu sagen. Das ist vor Steuern im Übrigen. Das ist mir auch noch mal ein wichtiger Hinweis, weil wir noch eine ganze Menge Steuern zahlen müssen, übrigens auch für die Einladung unserer Gäste. Auch da, das ist natürlich steuerpflichtig. Nein, das meine ich jetzt grundsätzlich. Das ist auch gut. Nein, so war es nicht gemeint, aber man muss das ja auch kommunizieren. Und dann hatten Sie eine Frage zu 1 Million Zuschauer. Da waren noch, ach so, genau, wo die herkamen. Wissen wir, wo die herkamen? Genau, wir wissen, wo die herkamen. Wir haben überdurchschnittlich viele, auch das im Vergleich zu anderen Europameisterschaften und Weltmeisterschaften, Gäste aus dem Ausland gehabt oder und Bürger mit Migrationshintergrund, das sehen wir nicht, sehen wir in Teilen natürlich nicht, wenn die in Deutschland buchen, zum Beispiel kroatische Mitbürger, die dann aber in den Hallen waren, das waren überdurchschnittlich viel. Das bei einer WM 2019 hatten wir etwa 90%, die in Deutschland gekauft haben. Jetzt waren es etwa nur 75%, die in Deutschland gekauft haben. Von daher sehen wir haben auch deutlich mehr Gäste aus dem Ausland dazu genommen. Und den Bezug auf die Services, das habe ich nur noch mal erwähnt, Semir, weißt es auch, es gab ja die Strategie für Sportgroßveranstaltungen, und da waren verschiedene Services angedacht, die zentral gegebenenfalls irgendwann mal von einer Organisation für Großsportveranstalter umgesetzt werden könnte. Das würde ich befürworten, aber ich will da jetzt auch nicht zu sehr.
Es gibt was könnte das sein, unter anderem, also nur mal beispielhaft?
Also wir große Herausforderung ist zum Beispiel die Beschaffung und anschließende wieder quasi Freigabe von Personal, die Sie immer wieder für einzelne Veranstaltungen zubuchen, und dann laufen befristete Verträge aus. Solche Dinge stellen alle Sportgroßveranstalter vor große Herausforderungen.
Soll ich noch was ergänzen?
Vielleicht zu dem Thema Düsseldorf, Herr Günzler, und Hannover. Der Handballtempel ist inzwischen wirklich eindeutig Köln. Und der ist sozusagen auch der Maßstab für Stimmung. Und darum hat unser Trainer ja schon gesagt, na ja, Düsseldorf war zwar ganz schön, aber es kommt eben nicht an Köln ran. Und wenn man sich überlegt, dass wir dann nach Köln Hannover hatten, da ist natürlich klar, wenn du in der Halle mit 20.000 Zuschauern bist und danach einer mit 10.000, da ist es nicht ganz so laut. Das hat unser Trainer dann auch bemerkt. Aber an sich war die Stimmung in Hannover toll. Die haben die Mannschaft auch unterstützt, ohne Pardon. Also da war kein Stimmungsabbruch in der Halle. Die Hannoveraner könnten höchstens eine größere Halle noch bauen. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, aber das steht mir jetzt nicht zu, das zu fordern. Ansonsten die Fragen hat Marc Schober alle beantwortet. Vielleicht als einziger Joke noch: Wir hatten ja in dem zur Europameisterschaft ungefähr 20% der Einwohner von den Pharaoen in Deutschland. Also wer da Dieb war, hatte da ausreichend Chancen in der Zeit. Und 5.000 Leute in der Halle.
Und vielleicht noch ein Satz auch wieder zur Mittelverwendung. Das Olympia-Qualifikationsturnier der Frauen beginnt morgen am Wochenende. Zum ersten Mal übrigens beide Spiele unserer Frauen. Beginnt morgen? Genau, in Neu-Ulm. Am Wochenende, Samstag, Sonntag, oft beide Spiele live in der ARD. Wir können uns nicht erinnern, dass wir die letzten Jahre ein Spiel in der ARD haben. Jetzt haben wir es wieder. Der Deutsche Handballbund investiert auch in dieses Olympia-Qualifikationsturnier 250.000 Euro nach Fördermitteln. Also wir bekommen auch Fördermittel, aber nach Fördermitteln legen wir noch 250.000 Euro Eigenmittel rein. Das können wir uns eben leisten aufgrund der Europameisterschaft.
Respekt. Vielen Dank. Ich bitte die Fraktion Bündnis 90 Grünen. Frau Winkelmann, bitte um Ihre Fragen.
Dankeschön, Herr Vorsitzender. Herzlich willkommen, Herr Michelmann, Herr Schober, und auch von unserer Seite die besten Glückwünsche zu dieser sehr, sehr gelungenen EM. Und bitte bringen Sie unserem Frauenteam die besten Wünsche. Wir bauen auf Sie nach 16 Jahren wieder eine Teilnahme an Olympischen Spielen. Wir hoffen drauf. Ich möchte noch mal das Thema aufnehmen. Sie haben es ja vorgelegt in Ihrer Statistik, sind sehr beeindruckende Zahlen. Also was die Einschaltquoten anbelangt, die Besucherzahlen anbelangt. Diese Strategie, wie wollen Sie die weiter ausbauen, dass die Popularität, auch die Sichtbarkeit des Handballs, gerade auch im Jugendbereich, zu stärken und hier auch eine gute Unterstützung für die TrainerInnen zu geben. Wie möchten Sie diese Strategien weiter ausbauen, den Handball noch stärker zu machen in Deutschland?
Bitte schön.
Also das eine, Frau Winkelmann, sind ja diese Großveranstaltungen, von denen wir gesprochen haben, für die wir uns ja auch bewusst beworben haben, also für die Junioren-WM, für die EM der Männer jetzt, für die WM der Frauen und für die WM der Männer nochmal 2027 und hoffentlich auch nochmal 29. Das sind natürlich schon ziemliche Magneten, die erstmal die Zuschauer in die Hallen ziehen und dann natürlich auch die Kinder zum Sport. Und deswegen kombinieren wir das eben auch gleichzeitig mit so einer Trainerausbildung, weil wir aus Erfahrung wissen, dass wenn du eine tolle WM oder eine tolle EM gespielt hast, gerade eine Heim-EM oder Heim-WM, dass dann die Kinder in die Hallen wollen. Und dann ist es natürlich wichtig, die Trainer zu haben, die Kinder dann in der Halle auch sozusagen betreuen können oder die mit denen dann auch Handball trainieren können. Das war also sozusagen die Erkenntnis aus der Vergangenheit, die wir in diesem Jahr umgesetzt haben. Und das werden wir auch so weitermachen. Und dann hoffen wir natürlich, dass dieser Kampf gegenüber ARD und ZDF jetzt nicht so eine Eintagsfliege hervorgebracht hat mit der Qualifikation der Frauen am kommenden Wochenende, sondern dass das auch eine Dauereinrichtung bleibt, dass erstens nicht nur Fußball gezeigt wird, sondern auch andere Sportarten, und zweitens, dass nicht nur Männersport gezeigt wird, sondern auch Frauensport, damit wir also auch gerade Mädchen in die Hallen bekommen. Das ist natürlich wichtig. Und nicht nur, dass wir die Mädchen in die Hallen bekommen, sondern das ist eben wichtig an dieser medialen Präsenz, dass wir über diese mediale Präsenz auch die Sponsoren haben, dass die Frauen letzten Endes von dem Sport auch leben können, zumindest in ihrer aktiven Zeit. Das ist ja im Moment nur bei einigen und auch nur begrenzt möglich. Das sind so die Sachen, die ich im Moment sehe.
Ja, ergänze ich sehr gerne noch. Wir beschäftigen uns natürlich mit diesen Themen nicht nur während einer Europameisterschaft oder während diesen internationalen Sportgroßveranstaltungen. Das sind Leuchtturmveranstaltungen. Aber wir müssen uns dazwischen natürlich andauernd beschäftigen mit dem Thema Mitgliederentwicklung, mit dem Thema Engagementförderung. Das sind bei uns Dauerthemen, mit dem Thema Trainerberuf. Wir haben jetzt beispielsweise in unserer Liga erstmalig eingeführt, dass es mindestens zwei hauptamtliche Jugendtrainer geben muss. Wir haben einen Mindestlohn definiert für die Trainer bei uns in den Handball, bei den Handball-Bundesligisten. Ich glaube von 45.000 Euro, wenn mich nicht alles täuscht, in so einer Größenordnung. Also das sind Schritte, die wir dauerhaft umsetzen und die dann auch dauerhaft zu einer Entwicklung führen. Insgesamt steigt die Mitgliederzahl bei uns, insgesamt steigt der Wert. Auch unserer Frauenliga, die entwickelt sich positiv. Es dauert eben und die Sportgroßveranstaltungen sind einzelne Leuchtturmveranstaltungen, die so ein bisschen als Katalysator wirken.
Vielen Dank. Ich bitte die Fraktion der AfD, Herrn König, bitte um seine Fragen.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Schober. Vielen Dank, Herr Michelmann, dass Sie heute hier sind und auch im Namen meiner Fraktion Glückwunsch zu dem sehr guten Turnier, sowie sportlich wie auch eben halt wirtschaftlich und von der Stimmung her. Alles gut. Ich habe mal eine Frage. Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie können da noch nichts sagen, weil Sie die Zahlen erst bekommen. Aber ich sage mal, wie war es denn in der Vergangenheit? Und ich will gar nicht so sehr auf die Mitglieder und Kinder oder Jugendliche, sondern ich will eigentlich mal wissen, gewinnen Sie nach solchen Sportgroßveranstaltungen auch genügend Ehrenamtliche? Also Sie hatten ja zum Beispiel, das ist ja ein großes Problem, Ehrenamtliche inzwischen zu bekommen. Sie hatten zum Beispiel gesagt, Sie haben das Problem, was macht man mit den befristet Angestellten nach so einem Sportgroßveranstaltung? Bleiben da zum Beispiel ein paar Leute über im Ehrenamt für Sie?
Kann ich gerne anfangen. Ich hatte ja vorher dargestellt, dass wir auch über 1.000 Kinderhandballtrainer ausgebildet haben, genau aus diesem Grund, weil es eine große Herausforderung ist. Die Frage ist sehr komplex und sehr aufwendig, also können wir sehr lange drüber sprechen. Wir haben beispielsweise die 1.200 Volunteers, die wir eingesetzt haben bei der Europameisterschaft, ausschließlich ausgewählt aus unseren Vereinen. Also es war quasi eine Incentivierung, fast ausschließlich eine Incentivierung unserer Ehrenamtlichen, die schon im Verein tätig sind. Das funktioniert gut. Und das zweite Thema ist die Entwicklung, das gilt für alle Sportvereine wahrscheinlich, die Entwicklung im Ehrenamt, die wird wahrscheinlich nicht wachsend sein. Das heißt, wir müssen stärker auf Hauptamt, mit Hauptamt arbeiten. Wir müssen womöglich irgendwann die Mitgliedsbeiträge in den Vereinen angehen und solche Themen. Aber da kommen wir jetzt in einen Komplex, der, glaube ich, mit der Europameisterschaft oder einer Sportgroßveranstaltung wahrscheinlich nicht so viel zu tun hat. Aber in solche Richtungen denken wir, an solchen Themen arbeiten wir. So eine Handballmitgliedschaft, wenn Sie Handballspieler sind in einem Verein, dann zahlen Sie da als Jugendlicher zwischen 80 und 160 Euro im Jahr. Das wird auf Dauer aus unserer Sicht nicht funktionieren. Da müssen wir dran arbeiten. Und das wird sicher auch eine Entwicklung zwischen Ehrenamt und Hauptamt wird sicher anders aussehen, als es aktuell ist.
Und ja, hat es nach den Turnieren, Sie haben ja hier so eine Statistik gemacht mit den historischen Turnieren, so nenne ich es mal, hat es da mehr Zustrom beim Ehrenamt gegeben damals? Können Sie das sagen oder haben Sie das damals nicht erhoben? Oder?
Finde ich eine gute Frage, haben wir nicht erhoben. Sollten wir für die Zukunft tun, ist ein guter Punkt. Alles klar. Danke.
Prima. Dann bitte ich die Fraktion der FDP, Herr Bartel, bitte um seine Fragen.
Ja, hallo Herr Schober, Herr Michelmann. Auch nochmal von unserer Seite herzlichen Glückwunsch für das rundum gelungene Event, sowohl für die Leistung als auch für die Rahmenbedingungen. Und ich kann das auch sagen als Vater von zwei völlig handballverrückten Kindern. Also wir waren auch, die haben quasi, glaube ich, alles geguckt, was irgendwie ging. Meine Frage ist, wird rückgekoppelt auch mit den ausländischen Handballverbänden, wie dort die TV-Berichterstattung gelaufen ist, wie auch die Auswirkungen da gewesen sind? Sie hatten ja schon erzählt, also wie gesagt, bei den Färöern, dass ein Fünftel der Landesbevölkerung plötzlich hier in Deutschland gewesen ist. Wie gesagt, für die wird das natürlich auch ein Highlight gewesen sein, auch innerhalb des Landes. Gibt es da Rückkopplung innerhalb der internationalen Handballverbände?
Ja, die gibt es. Die gibt es. Also wir bekommen ausschließlich positive Rückmeldungen der internationalen Verbände, insbesondere natürlich der teilnehmenden Verbände, die erstens uns bestätigen, dass wir gute Gastgeber waren, aber die uns auch bestätigen, dass es Auswirkungen hat auf den Sport in ihrem Land. Der Deutsche Handballbund ist mit Abstand der größte Handballverband der Welt. Wir haben den stärksten und größten Handballmarkt. Das hilft uns manchmal nicht wirklich, weil Handball muss eine Weltsportart sein. Wir brauchen auch in anderen Ländern den Sport. Aber hier jetzt bei der Europameisterschaft haben wir von überwiegend allen Nationen eben die Rückmeldung bekommen, dass es eben auch positive Auswirkungen hat, wie wir es hier beschrieben hat, auf die Fans und auf die Handballer und Handballerinnen in anderen Nationen. Ohne dass wir das mit Zahlen belegen könnten.
Okay. Gab es oder gibt es einen nachhaltigen Effekt zum einen, ich sag mal, was die Zuschauerzahlen jetzt auch in der Bundesliga oder in den Bundesligen an oder in den höheren Ligen angeht? Gibt es da auch was? Also ich sag mal, die Zunahme an Mitgliedern in den Vereinen, die merken wir selber alle. Das ist Wahnsinn gewesen, was danach kam. Gibt es auch nachhaltig bei den Zuschauerzahlen was? Und natürlich, wie gesagt, hoffen wir auch inständig, dass immer mehr Spiele jetzt auch im öffentlich-rechtlichen TV davon übertragen werden. Also sowohl Männer als auch Frauen.
Also die Bundesligisten haben ja schon nach Corona, also hatten sie einen ziemlichen Einbruch zunächst mal und haben schon nach Corona durch die Weltmeisterschaft einen ziemlichen Zuschauer mehr Zuspruch bekommen. Das haben sie uns auch gegenüber so gesagt. Und das war jetzt hier nach dieser Heim-EM natürlich nochmal so. Also noch stärkerer Anstieg durch die Heim-EM. Die sind natürlich immer sehr zurückhaltend, die Bundesligisten das öffentlich mitzuteilen, weil sie natürlich wissen, dass sie dann beim nächsten Grundlagenvertrag wieder unser Verhandlungspartner sind und wollen sich natürlich auch nicht zu sehr loben, wie wir das ja auch nicht machen. Also finanziell halten wir uns auch eher bedeckt und so ist es bei denen. Aber tatsächlich ist es so, dass nach jeder erfolgreichen WM oder EM bei denen das sich auch auswirkt bei den Zuschauerzahlen, weil es auch von ARD und ZDF vor allen Dingen übertragen wird. Und bei der Heim-EM war das noch mal mehr.
Gut, vielen lieben Dank.
Vielen Dank. Ich bitte die Fraktion, Entschuldigung, ich bitte die Gruppe Die Linke, Herr Hahn, bitte.
Ja, auch von meiner Seite ganz herzliche Gratulation zur erfolgreichen Durchführung der EM. Auch dafür, dass wir die Gelegenheit hatten, hier in Berlin auch Spiele mit zu erleben. Und natürlich ist es schade, wenn man so knapp den dritten Platz verpasst. Aber umso mehr habe ich mich über die Olympia-Qualifikation gefreut. Auch dazu Glückwunsch. Ich habe drei Fragen. Laut Statistik des BMI wurde der Deutsche Handballbund 2023 mit rund 1,8 Millionen Euro gefördert. Im Jahr zuvor waren es rund 1,5 Millionen. Können Sie möglicherweise auch im Nachgang noch mal darstellen, wofür diese Förderungen waren? Also was ist damit finanziert worden? Und gerade auch was 2024 angeht, was ist da geplant? Und gibt es noch vom Bund andere, außer das BMI, die Unterstützung leisten? Zweite Frage, das BMI verfügt ja seit einiger Zeit über eine Strategie Sportgroßveranstaltungen und auch eine eigene Abteilung für Sportgroßveranstaltungen im Sportreferat. Inwieweit war denn die Strategie oder auch die Bündelung im BMI hilfreich bei der Vorbereitung und Durchführung der EM? Können Sie dazu vielleicht etwas sagen? Und letzte Frage, von Düsseldorf war ja schon mehrfach die Rede. Welche zusätzlichen Kosten waren eigentlich erforderlich für die Schaffung dieser großen Halle? Und was davon hat die öffentliche Hand, also Bund, NRW sowie die Stadt Düsseldorf übernommen?
Ja, soll ich anfangen, Andreas? Ja, das sind viele Fragen für die kurze Zeit, aber es ist natürlich spannend. Also der Deutsche Handballbund ist tatsächlich ist gefördert wie alle anderen Sportverbände. Das heißt, die 1,8 Millionen, die Sie gerade genannt hatten, oder 1,5 Millionen sind die Leistungssportfördermittel, die wir erhalten. Wir haben in Summe geben wir in etwa 7, 8 Millionen aus für den Leistungssport. Da können Sie dann auch die Förderquote ausrechnen. Also wir sind jetzt nicht, wir auch da nutzen wir sehr viel Eigenmittel. Insbesondere werden die refinanziert durch unsere A-Männer-Nationalmannschaft. In Summe liegen wir irgendwie bei, haben wir 12, 13 Millionen Euro Umsatz. Wie gesagt, 7, 8 Millionen Euro gehen in Leistungssport und davon sind 1,8 Millionen Euro gefördert. Wer fördert noch? Bei den Sportgroßveranstaltungen ist es so, dass es sowohl Land als auch Städte fördern. Hier haben wir bei einer Männerveranstaltung keine BMI-Mittel bekommen, weil wir da im Regelfall nicht mit einer Fehlbetragsfinanzierung arbeiten. Die Fehlbetragsfinanzierung haben wir bisher nicht durchgeführt, weil wir sie nicht über fünf Bundesländer im Clearingverfahren umsetzen wollten. Das ist die Herausforderung an der Stelle, die wir da noch haben. Das wird sich womöglich in Zukunft ändern. Die Abteilung für Sportgroßveranstaltungen im BMI war für uns als Ansprechpartner immer zur Verfügung und auch hilfreich, insbesondere an der Stelle, wenn wir, muss man sagen, wenn wir Herausforderungen haben, beispielsweise in Visafragen. U21 WM hatten wir eine große Herausforderung, dann über das BMI an das Auswärtige Amt innerhalb von 10 Tagen noch die algerische Mannschaft nach Deutschland bekommen, was sonst nicht möglich gewesen wäre. Da sind wir sehr dankbar für. Also das funktioniert gut. Wenn wir Hilfe brauchen, dann bekommen wir die auch. Und da sind wir dankbar für. Und ich bin froh, dass es so eine Veranstaltung gibt, so eine Abteilung gibt im BMI. Das gab es nämlich nicht immer. Glaube ich, hat derzeit begonnen und wird jetzt fortgesetzt. Sind wir sehr dankbar für. Zusätzliche Kosten in Düsseldorf waren 2,5 Millionen Euro, die wir Aufwendungen hatten für die Arena zusätzlich. Wir sind in NRW für beide Standorte Köln und Düsseldorf vom Land unterstützt worden. Das kann ich nicht auf den Standort Düsseldorf berechnen. Das liegt in der Größenordnung von 1 Million. Von der Stadt Düsseldorf sind wir nicht direkt gefördert worden, sondern eher dann durch Werbeleistungen, durch Akkreditierte dürfen mit dem ÖPNV fahren und solche Dinge. Also keine direkte finanzielle Förderung. Im Gesamtergebnis kann man sagen, ohne finanzielle Förderung wäre das Risiko der Länder insbesondere und der Städte, in denen wir spielen, ohne die wäre das Risiko der Durchführung von so einer Veranstaltung nicht, also viel zu hoch und wäre nicht möglich.
Vielen Dank. Damit sind wir am Ende dieses Tagesordnungspunktes. Herr Michelmann, Herr Schober, vielen Dank für Ihre großartige Expertise. Und ich darf Ihnen hier schon mal auch alles Gute wünschen für die bevorstehenden Bewerbungen, denn das wird auch noch mal eine Riesenherausforderung. Und bitte nehmen Sie die besten Wünsche an Ihr Frauenteam mit, was jetzt morgen in Neu-Ulm beginnt. Wir wären selber sehr, sehr gerne mit dabei gewesen, aber uns erschlägt es jetzt leider hier in Berlin. Also wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn Sie sich für Olympia qualifizieren können und würden uns dann auch in Paris, wenn wir die Möglichkeit haben, dann Ihnen auch noch mal zuwenden. Auf alle Fälle nehmen Sie alles mit, was Sie an Kraft Ihnen mitgeben können. Also beste Kampfesstärke und maximale Erfolge. Und in diesem Sinne alles Gute. Damit schließe ich diesen Tagesordnungspunkt 1, rufe Tagesordnungspunkt 2 auf. Im Tagesordnungspunkt 2 geht es um den Bericht der Bundesregierung zum Sachstand Zulassung von Sportlern aus Russland und Belarus zu den Olympischen und Paralympischen Spielen. Der uns vom BMI übersandte Bericht wurde an alle Mitglieder verteilt. In der Ausschussdrucksache 205274. Ich schlage vor, wenn es keine Einwände gibt, dass wir dazu eine kurze Aussprache von 3 Minuten pro Fraktion gehen und die Antwortzeit der Bundesregierung hier mit anrechnen. Ich bitte die Fraktion der SPD, Frau Hoffmann, bitte zu beginnen.
Ja, herzlichen Dank an das BMI für den Bericht. Wir hatten ja hier im Ausschuss im März letzten Jahres auch eine fraktionsübergreifende Erklärung dazu uns ausgesprochen. Und die internationalen Verbände haben jetzt etwas anderes entschieden. Von daher glaube ich, ist es umso wichtiger, dass es keine Möglichkeit gibt, halt russische Propaganda bei den Spielen in irgendeiner Art und Weise zuzulassen und auch ukrainische Athleten unter besonderen Schutz zu stellen und da ein besonderes Augenmerk drauf zu haben und auch bei der Eröffnungsfeier keine Möglichkeit zu schaffen. Ich hätte noch mal die Frage, ob es denn überhaupt so ist, dass russische Athletinnen und Athleten bei den Olympischen und Paralympischen Spielen sind, weil ja viele Qualifikationen aufgrund von Sperren gar nicht überhaupt nicht zustande gekommen sind oder sie das nicht erreicht haben. Und ich glaube, ein großer anderer Teil ja mit dem Militär verbunden sein wird. Von daher ist die Frage, können Sie einschätzen, worüber wir da überhaupt sprechen jetzt noch?
Parlamentarischer Staatssekretär, bitte.
Herr Vorsitzender, Frau Abgeordnete, es ist ganz klar, dass wir staatsnahe russische Athletinnen und Athleten, belarussische Athletinnen und Athleten dort nicht sehen möchten und auch entsprechende Flaggen, Hoheitszeichen und Propaganda, exakt wie Sie es vorgetragen haben. Und wie mutmaßlich wird die Zahl, so wie Sie es vorgetragen haben, insofern teile ich Ihre Auffassung, sehr gering sein, aufgrund der Tatsache, dass einige Weltverbände auch unter bestimmten Bedingungen, auch in Ansehung des IOC und IPC, auch die Wiederzulassung vorgesehen hatten, aber einige Weltverbände auch gesagt haben, sie sehen sich nicht in der Lage, beispielsweise diese Vorgaben vom IOC zu vollstrecken, einzuhalten oder wollten auch ihre Veranstaltungen insgesamt dadurch nicht gestört oder beschädigt sehen. Und vor diesem Hintergrund sehe ich die Relevanz als mutmaßlich sehr gering an. Gleichwohl ist es so, dass wir auch Vertrauen in unsere französischen Partnerinnen und Partner haben, dass dort die genannten und von Ihnen auch erwähnten Kautelen eingehalten werden.
Weitere Fragen?
Großbritannien hat ja heute, wie wir lesen konnten, den Widerstand zurückgezogen. Gibt es da eine Stellungnahme vom BMI zu?
Man muss wissen, dass beim letzten Mal es genau die Kolleginnen und Kollegen Großbritanniens waren, die auch diese Erklärung, die weitere über 30 Staaten mitgezeichnet hatten, auch initiiert hatten, der wir auch gefolgt waren. Insofern werden wir keine weiteren Schritte dahingehend unternehmen.
Dankeschön. Ich bitte die Fraktion der CDU-CSU. Herr Mayer, bitte.
Herr Vorsitzender, vielen Dank. Ich möchte zunächst mal für die CDU-CSU-Fraktion festhalten, dass wir anders als das Bundesinnenministerium und die Bundesregierung nach wie vor der Auffassung sind, dass generell russische und belarussische Athleten ausgeschlossen sein sollten von der Teilnahme an den Olympischen und Paralympischen Spielen in Paris. Eine Frage, die sich mir jetzt aufdrängt, dieser Begriff des staatsnahen Sportlers, wie definiert die Bundesregierung diesen Begriff? Ist damit impliziert, dass jemand keine Kontakte zum Militär hat oder nicht eingebunden ist in die militärische Systematik in Russland bzw. in Belarus, oder geht dies noch weiter darüber hinaus? Dann zweite Frage. Es ist ja immer darauf Wert gelegt worden, seitens der Bundesregierung sich engstens mit der französischen Regierung abzustimmen. Wie sind die Erkenntnisse der Bundesregierung, was die Einreisegenehmigungspraxis der französischen Regierung anbelangt, insbesondere was die Erteilung von Visa für russische und belarussische Athleten anbelangt? Dritte Frage. Hält das Bundesinnenministerium an der Position fest, dass Visa für russische und belarussische Athleten nach Deutschland nicht erteilt werden, beispielsweise auch für Vorbereitungsturniere bzw. Trainingslager im Vorfeld der Olympischen Spiele? Vierte Frage. Wie sieht die Bundesregierung die Doping-Problematik vor dem Hintergrund, dass nach Ausbruch des Kriegs in der Ukraine das Testregime sowohl in Russland als auch in Belarus zum Erliegen gekommen ist und überhaupt nicht nachweisbar ist, ob die möglicherweise teilnehmenden Athleten dopingfrei sind? Dann die fünfte Frage. Wie war die Abstimmung mit dem DOSB? Man hört ja allgemein, dass es viele Gesprächsformate zwischen dem BMI und dem DOSB gibt. Der DOSB vertritt ja dezidiert eine andere Position als die Bundesregierung. Wie haben die Gespräche bezüglich dieser Thematik mit dem DOSB stattgefunden? Die sechste Frage. Es gibt ja namhafte Kartellrechtler, die der Auffassung sind, dass aufgrund der marktbeherrschenden Stellung des IOCs nach Artikel 102 AEUV, also allgemeiner EU-Vertrag, dass die Teilnahme von russischen und belarussischen Athleten ausgeschlossen sein müsste, weil den europäischen Athleten, EU-Athleten damit eine Verletzung der Menschenrechte bzw. der Friedenspflicht, die ja auch Olympischen Spielen zukommt, auch vorgenommen wird. Und ein letzter Punkt. Wir begrüßen, dass der Boykott Deutschlands ausgeschlossen wird durch die Bundesregierung. Wie verhält sich dies vor dem Hintergrund, dass der parlamentarische Staatssekretär im Rahmen einer Sitzung der europäischen Sportminister durchaus einen Boykott der deutschen Mannschaft angedroht hat?
Ist natürlich zeitlich jetzt sehr, sehr knapp, da die Zeit der Bundesregierung hiermit angerechnet wird. Und der parlamentarische Staatssekretär,
ich möchte keinen Zweifel daran lassen, dass die Bundesregierung an der Seite der Ukraine steht und insofern auch den Olympischen Frieden würdigt und dementsprechend auch keine Zweifel an dieser Haltung lässt. Staatsnahe Definition. Es gibt entsprechend eine Kommission, Individual Neutral Athlete Eligibility Review Panel. Und diese Kommission wird an der Stelle auch dementsprechend eine Würdigung vornehmen. Was die Einreisegenehmigungspraxis ist, halten wir uns eng im Verbund mit unseren französischen Kollegen auch an deren Regelung und sind da in Abstimmung und versuchen, so weit wie möglich auch dies im Gleichklang zu tun. Was die Dopingproblematik angeht, sind wir in enger Abstimmung mit der NADA und der WADA. Was Ihre Frage zum DOSB betrifft, gibt es keine wesentlichen Differenzen. Auch hier sind wir im guten Dialog. Und was Ihre letzte Frage betrifft, gibt es hierzu verschiedene rechtliche Stellungnahmen, die wir als BMI zur Kenntnis nehmen.
Vielen Dank. Ich übergebe dann an die Fraktion Bündnis
90 Die Grünen. Ach so, was Ihre Frage angeht, was ich gesagt haben soll, da können wir gerne noch mal bilateral klären, was ich gesagt haben soll. Und dann kann ich Ihnen das gerne auch.
Ich denke, zeitlich sind wir schon mächtig drüber. Deswegen übergebe ich jetzt bitte an Bündnis 90 Grünen. Herr Krämer, bitte.
Ja, vielen Dank. Vielleicht hätten wir uns doch noch mal ein bisschen mehr Redezeit auch ermöglichen sollen, weil das ja schon relevante Fragestellungen sind. Also ich will schon zu Beginn trotzdem noch mal darauf hinweisen, wir hatten Anfang 2023, und das fand ich auch richtig, damals schon die Bundesinnenministerin Nancy Faeser sich ja sehr deutlich positioniert, auch im Widerspruch zu internationalen Sportverbänden. Und das fand ich sehr, sehr stark und auch weiterhin ein gutes Signal, was sich dann natürlich im Laufe der Zeit dann auch den internationalen Entwicklungen gewissermaßen angepasst hat, vor dem Hintergrund, dass der IOC dann eben hier zumindest eine, und auch der IPC eine Zulassung eben ermöglicht hat. Ich finde tatsächlich einerseits die sportpolitische Komponente entscheidend, also schon die Frage, wie sieht es genau aus mit Doping und was gibt es dort eben für Maßnahmen, die dazu führen, dass es auch hier ein faires Turnier ist oder faire Turniere besser gesagt, geht ja auch um die Paralympischen Spiele und auf der anderen Seite auch, und da hätte ich mir vom DOSB ehrlicherweise schon auch nochmal eine stärkere Positionierung gewünscht, weil es ja auch ein Gutachten gab, was genau nochmal betrachtet hat, wer wird denn eigentlich überhaupt diskriminiert bei einer Zulassung russischer bzw. belarussischer Sportlerinnen und Sportler. Und da geht es nicht darum, dass das eben benannte Sportlerinnen und Sportler sind, sondern dass wir explizit hier eine Herausforderung haben für den Schutz ukrainischer Athletinnen und Athleten und dass die eben in ihrer besonderen Vulnerabilität halt nochmal stärker eingeschränkt sind. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns durchaus noch mal zu denken geben sollte und was wir, glaube ich, auch im Sommer immer wieder betonen sollten und schauen sollten, wie wir hier zumindest Solidarität üben können. Und wir haben ja eine ganz schöne Entwicklung auch, dass bei Euro 2024 die Ukraine sich da noch qualifiziert hat. Möglicherweise gibt es in dem Kontext ja auch noch mal die Möglichkeit, hier diese Thematik aufzunehmen. Ich hätte vielleicht nur eine Frage, weil, wie schon angesprochen, der Deutsche Behindertensportverband hat sich da ja sehr klar immer wieder positioniert, jetzt auch mit der Forderung, dass es eine Neutralitätserklärung als Voraussetzung für eine Wiederzulassung russischer Athletinnen und Athleten unter neutraler Flagge bei den Paralympischen Spielen gibt. Wie sieht denn da die Unterstützung des Innenministeriums aus? Gibt es dort noch mal auch die Möglichkeit, vielleicht hier das auch, sagen wir mal, inhaltlich zu stützen? Vielen Dank.
Das, was der DBS selbstverständlich und auch der DBS war bei den letzten Winterspielen ja auch einer der maßgeblichen Treiber. Das muss man hier ja auch noch mal lobend erwähnen. Für die Bundesregierung haben das sowohl Frau Ministerin als auch ich persönlich auch unterstützt. Man muss jetzt zunehmend allerdings wahrnehmen, dass die Entscheidung eben vom IOC und IPC uns an dieser Stelle auch eine neue Sachlage tatsächlich geschaffen hat, auf die wir mit den Ausrichtenden, mit dem Gastgeber, und hier hat Präsident Macron sich ja auch sehr klar an dieser Stelle geäußert, und wir möchten selbstverständlich als Nachbarn, als gute Nachbarn und natürlich auch im Zusammenhang eines europäischen Sportsommers, der es ja ist. Wir dürfen das, glaube ich, nicht nur als deutsche Euro 24, sondern oder als französische Olympische Spiele, sondern es ist am Ende des Tages, und das habe ich auch mit den Ministerkollegen in Europa immer wahrgenommen, dass wir tatsächlich ein europäisches Fest daraus machen wollen. Ohne da jetzt an dieser Stelle Ihre Frage ausweichen zu wollen, wenn natürlich diese IOC und IPC Forderungen bzw. Bedingungen geschaffen sind, dann müssen wir auch uns dringend und sehr strikt daran halten. Und wenn unsere nationalen Verbände im Rahmen der Sportautonomie solche Initiativen auch weiter vorantreiben, werden wir sie natürlich eng abgestimmt auch im Rahmen unserer Möglichkeiten selbstverständlich stets unterstützen. Und an dieser Stelle muss man natürlich auch noch mal würdigen, dass beispielsweise die olympische Eröffnungsfeier auch frei von russischen und belarussischen Athletinnen und Athleten gehalten wird. Ich glaube, das ist an der Stelle eine sehr differenzierte Position, die auf die neue Sachlage, die uns IOC und IPC, jetzt entschuldigen Sie meine Ausdrucksweise, vor die Füße gekippt haben, dass wir da an der Stelle darauf reagieren.
Vielen Dank. Ich bitte die Fraktion der AfD, Herr König, bitte um seine Fragen.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte erst mal erklären, dass wir damals schon gegen diese fraktionsübergreifende Erklärung waren, wenn aus unserer Sicht entscheiden eben die Sportler und die Sportverbände, wer an Olympischen Spielen teilnimmt und eben nicht die Politik. Und man guckt hier mal in den Raum. Es haben hier auch nur sehr, sehr wenige in diesem Raum die Erfahrung gemacht, wenn die Politik Boykotte verhängt hat, was denn passiert. Sie schließen ja auch einen Boykott unter anderem deshalb aus, dass die Leidtragenden denn die Sportler seien, die sich lange und intensiv auf den Höhepunkt vorbereitet haben und die politischen Rahmenbedingungen nicht beeinflussen können. Da komme ich noch mal zurück drauf. Ich habe aber die Frage, wie begründen Sie eigentlich Ihre Position, dass auch weißrussische Sportler ausgeschlossen werden sollen? Denn man muss ganz offen sagen, so in der Mächtekonstellation hat Weißrussland aus unserer Sicht gar keine Möglichkeit und beteiligt sich auch nicht aktiv an dem russischen Angriffskrieg, an dem völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg in der Ukraine. So gesehen verstehe ich nicht, warum Weißrussland damit in Geiselhaft genommen wird. Und das Zweite ist, jetzt kommen wir noch mal zu den politischen Rahmenbedingungen. Auch die russischen wie auch die weißrussischen Sportler können die politischen Rahmenbedingungen im Grunde nicht beeinflussen. Sie sagen, aus dem Grunde sollte man eben keinen Boykott machen. Wie begründen Sie denn Ihre Position, dass es die eben halt doch nicht teilnehmen sollten?
Bitte schön.
Herr Vorsitzender, Kollege, zunächst einmal ist es die Entscheidung vom IOC und IPC bislang gewesen und die Entscheidung der Weltverbände, russische und belarussische Athletinnen und Athleten auszuschließen. Ich glaube, die Frage, ob jetzt die Frage nach Russland oder Weißrussland, das kann jetzt wirklich nicht ernst gemeint sein. Insofern verweise ich auf die Vorlage dahingehend. Darüber hinaus, was den Boykott angeht, ein Boykott trifft immer die Athletinnen und Athleten. In diesem Fall müssen Sie jedoch differenzieren, dass es kein Boykott ist, sondern dass es ein Bruch des Olympischen Friedens war, der dazu geführt hat, dass russische und belarussische Athletinnen und Athleten von den Sportveranstaltungen und auch den Qualifikationen zu den Olympischen Spielen ausgeschlossen worden waren.
Weitere Fragen?
Ja, wie gesagt, es wäre schön, wenn Sie noch mal auf die aus unserer Sicht Doppelmoral eingehen würden, dass Sie den einen zugestehen, dass Sie sich nicht auf die politischen Rahmenbedingungen Ihres Landes einwirken können und den anderen gestehen Sie das halt nicht zu. Das wäre halt mal schön, wie Sie das begründen.
Eine Doppelmoral sehe ich nicht. Und im Übrigen habe ich meinen Ausführungen nichts hinzuzufügen.
Gut, dann bitte ich die Fraktion der FDP. Herr Bartels, bitte.
Ja, meine Frage noch mal so ein bisschen nachhaken. Wurde vorhin schon mal angesprochen. Wie läuft die Kommunikation mit dem Auswärtigen Amt hinsichtlich der Praxis der Visavergabe bei den Qualifikationsveranstaltungen? Und gibt es da, wie viele Visa wurden verteilt und welche nicht? Gibt es da Übersichten? Gibt es da konkrete Zahlen?
Die Zahlen vom Auswärtigen Amt habe ich, werden Sie Verständnis haben, ja, dass ich jetzt keine Zahlen vom Auswärtigen Amt habe. Wenn Sie das interessiert, können wir dem gerne nochmal nachgehen. Aber im Übrigen sind wir selbstverständlich mit dieser Position innerhalb der Bundesregierung auch im engen Austausch mit dem Auswärtigen Amt, selbstverständlich.
Okay, vielen Dank. Ich bitte die Gruppe Die Linke, Herr Hahn, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Den Bericht der Bundesregierung nehme ich natürlich zur Kenntnis. Ich bin ja generell gegen Boykotte, das habe ich mehrfach gesagt, aber ich habe eine Nachfrage zum vorletzten Satz im Sachstandsbericht. Dort heißt es, dass ein Boykott für Deutschland keine Option ist, da die Spiele in einem Land stattfinden, das nicht unmittelbar in den Krieg involviert ist oder über eine kritische Menschenrechtslage verfügt. Und da würde ich gerne fragen, inwieweit dieser Satz und diese Kriterien aus Sicht der Bundesregierung auch für andere internationale Sportgroßveranstaltungen in anderen Ländern gilt, wenn es dort Kriegsinvolvierung gibt oder eine kritische Menschenrechtslage.
Herr Palme, Staatssekretär, bitte.
Herr Vorsitzender, Herr Abgeordneter, gemessen an dem Grundsatz, dass wir Länder, die den olympischen Frieden da an dieser Stelle brechen und dementsprechend auch eine Einzelbewertung vornehmen, wie hier geschehen, werden wir das auch im Fall weiterer Konstellationen, die Sie jetzt hypothetisch angesprochen haben, auch einzeln würdigen.
Ich habe ja nicht nur den Olympischen Frieden angesprochen, sondern auch die kritische Menschenrechtslage. Das ist ein Zitat der Bundesregierung, also nicht von mir. Und da gibt es ja etliche Länder, wo wir kritische Menschenrechtslagen haben und wo trotzdem Veranstaltungen stattfinden. Deshalb ist meine Frage, ob diese Maßstäbe dann auch für andere Länder gelten.
Auch hier ist Ihre Frage hypothetisch. Deshalb versuche ich sie auch abstrakt generell zu beantworten. Im Rahmen des Koalitionsvertrages haben wir uns ganz klar bei Sportgroßveranstaltungen jedweder Art auf Nachhaltigkeitsprinzipien, aber auch eben ganz klar in der Einhaltung der UN-Menschenrechtscharta und den dort genannten Prinzipien auch verpflichtet und wollen jede einzelne, bitte? Und haben uns dementsprechend auch dort, ob das jetzt bei der letzten Fußball-WM der Männer beispielsweise in Katar war, da war es ein Einzelfall. Da haben wir uns auch im Detail zu verhalten und haben auch entsprechend, auch wenn das zu teilweise kritischer Diskussion geführt wurde, auch dementsprechend über die ArbeitnehmerInnenrechte uns auch dezidiert ausgetauscht. Ich glaube, dass solche Diskussionen wichtig sind und anhand des Einzelfalls auch geführt werden müssen.
Vielen Dank. Damit sind wir am Ende dieses Tagesordnungspunktes. Ich schließe damit Tagesordnungspunkt 2 und komme auf Tagesordnungspunkt 3, wo es um den Bericht der Bundesregierung zu den Jugendolympischen Spielen geht. Der uns vom BMI übersandte Bericht wurde an alle Mitglieder des Ausschusses verteilt. Laut Drucksache, Ausschussdrucksache 205273, ich schlage vor, wenn es keine Einwände gibt, ähnlich oder das Gleiche hier zu vollziehen. Das heißt also die 3 Minuten, wo auch die Antwortzeit der Bundesregierung mit integriert wird. Ich bitte die Fraktion der SPD, Herbert Wollmann, bitte zu beginnen.
Ja, danke, Herr Vorsitzender. Die Youth Olympic Games in Südkorea waren ja mit dem Platz 2 im Medaillenspiegel sehr erfolgreich im Vergleich zum Erwachsenenbereich und gab besondere Erfolge, zum Beispiel von Finn Sonnenkalb im Eisschnelllauf, einer Disziplin, die ja in den letzten Jahren eher etwas unterrepräsentiert war im Erfolgsgeschehen der deutschen Sportler. Er hat ja über 500 Meter, 1500 und Massenstart im Eisschnelllaufen die Goldmedaille gewonnen. Wir danken dafür natürlich auch den Trainern und dem DOSB, die diesen jungen Sportler gefördert haben, aber natürlich auch das Bundesministerium für Inneres, was seinen Teil dazu beigetragen hat durch Sportförderung. Wir wissen ja, dass jugendliche Sportler in vielen Sportarten relativ gut abschneiden bei internationalen Ereignissen, Deutsche meine ich jetzt, aber dann oft den Sprung so in ihrer Erwachsenenklasse mit Schwierigkeiten verbunden ist. Wie meinen Sie, kommt dieses relativ gute Ergebnis jetzt in den Wintersportarten zustande? Und glauben Sie, dass wir das langfristig auch auf die Erwachsenenebene dann übertragen können?
Bitte schön.
Herr Vorsitzender, Herr Abgeordneter, diese Form des Formates bzw. die Youth Olympic Winter Games sind natürlich zunächst einmal auch dahingehend zu würdigen, dass wir die herausgehobenen Leistungen dort auch noch mal beglückwünschen sollten und in geeigneter Form auch als Bundessportministerium und auch als Sportausschuss stets würdigen sollten. Was die Frage der konkreten Übertragung auf den Erwachsenenbereich bzw. die förderfähigen Maßnahmen im Bereich der Jahresplanung für die Bundessportfachverbände angeht, haben Sie die Voraussetzungen ja auch im Bericht dargelegt bekommen für Sportlerinnen und Sportler mindestens Kaderstatus NK2. Insofern würde ich darauf verweisen.
Kurze Zusatzfrage. Es geht ja nicht nur um die rein sportliche Entwicklung, sondern auch insgesamt die Entwicklung der Persönlichkeit. Können Sie noch was über pädagogische Konzepte oder andere Maßnahmen im Bereich des Jugendsports sagen?
Es ist natürlich wichtig, gerade im Nachwuchsbereich. Insofern möchte ich Ihre Frage vielleicht dahingehend beantworten, dass bei solchen Veranstaltungen auch schon das Verhalten oder insgesamt, sage ich mal, so ein Feeling für die Veranstaltung auch gewonnen wird für spätere Veranstaltungen. Man muss in jungen Jahren auch die gesamten Mechanismen von so einem Event, wie funktioniert ein Event, wie ist beispielsweise auch die Sozialisierung dort, wie ist der Anti-Doping-Kampf, wie wird er durchgeführt, dass wir auch sehr frühzeitig beispielsweise Werte und Integrität den Sportlerinnen und Sportlern in jüngsten Jahren durch solche Veranstaltungen auch erlebbar machen, als dass sie nicht, sage ich mal, im Spitzensportbereich dann erstmalig mit einem Wettkampf in Berührung geraten und nicht wissen, was auf sie zukommt. Insofern ist es, wenn Sie nach pädagogischen Werten einer solchen Veranstaltung fragen, tatsächlich wichtig, dass wir in jungen Jahren auch tatsächlich solche wettbewerbsauthentischen Bedingungen schaffen und erlebbar machen.
Vielen Dank. Ich bitte die Fraktion der CDU-CSU. Herr Stier, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Staatssekretär, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich denke, diese Olympischen Jugendspiele sind ja ein relativ noch junger Wettbewerb. 2010 das erste Mal stattgefunden. Insofern die erfolgreiche Platzierung ist schon dargestellt worden. Glaube ich, erstmal ist das eine gute Sache. Ich würde einige Fragen mal nachschieben. Bei den Wintersportspielen, welche 7 Sportarten sind denn Bestandteil der Spiele und wie viele Sportarten und Teilnehmer sind denn Bestandteil der Sommerspiele? Würde mich auch mal interessieren, ist denn geplant, dass wir sowas auch in Deutschland mal ausrichten, ob wir uns darum bewerben und in welcher Höhe die kommenden Sommerspiele finanziert werden? Und dann würde ich noch mal fragen wollen, der DOSB und auch die Sportfachverbände bezeichnen ja laut ihrer Einschätzung auch diese Veranstaltung als einen wichtigen Zwischenschritt auf einen möglichen Weg in die Weltspitze. Haben Sie da auch mal ausgewählte Athleten, an denen man auch den Erfolg dieser Veranstaltung, die später dann bei den Olympischen Spielen gestartet haben, auch nachvollziehen kann? Gibt es da schon nähere Erkenntnisse? Vielleicht erst mal soweit.
Bitte schön.
Herr Vorsitzender, die Frage nach der Ausrichtung einer solchen eines solchen sportlichen Wettbewerbs ist natürlich grundsätzlich immer erstrebenswert. Insofern müssten wir allerdings mit dem DOSB und der DSJ da noch mal Gespräche aufführen. Also gegenwärtig sind mir keine Informationen bekannt, dass wir eine Bewerbung beabsichtigen oder planen. Insofern würde ich Ihren letzten Punkt dahingehend aufnehmen, dass man Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung vielleicht in einem solchen Format, das nehme ich gerne mit als Anregung, dass ich mit den Nachwuchsteilnehmerinnen und Teilnehmern vielleicht in einen Dialog trete und Sie noch mal einlade und noch mal nach Ihren Erfahrungen befrage, um dementsprechend oder als Ausschussbefassung. Da hätte man tatsächlich, wenn wir das vorher in Anführungsstrichen gewusst hätten, hätte man vielleicht tatsächlich den Tagesordnungspunkt noch mal etwas größer machen können und insofern auch noch mal auch Betroffene auch noch mal zu ihren Erfahrungen befragen können und daraus ableiten können, ob wir uns als Sportausschuss vorstellen können, tatsächlich noch mal eine solche Veranstaltung auch oder eine solche Veranstaltungsbewerbung auch politischer Natur zu unterstützen. Was die Sportarten angeht, die sind auf der Internetseite auch einsehbar, sind Biathlon, Eishockey, Eiskunstlauf, Nordische Kombination, Shorttrack, Skelten, Skilanglauf, Skispringen, Eisschnelllauf und Rennrodeln. Und ob weitere Sportarten bzw. auch die Erweiterung des Kanons geplant ist, müsste ich da an der Stelle auch noch mal recherchieren und nachreichen. Kann ich jetzt aus der Hüfte nicht beantworten.
Dankeschön. Ich bitte die Fraktion Bündnis 90 Grüne, Frau Winkelmann, bitte.
Danke, Herr Vorsitzender. Also ich kann mich dem anschließen. Ich finde es eine sehr, sehr gute Idee, mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ins Gespräch zu kommen, das mal im Rahmen vielleicht einer Anhörung, einer Ausschusssitzung zu machen. Wir waren sehr erfolgreich, wirklich, das muss man herausstellen. Und genau das ist es. Wir sind eine Wintersportnation, hier geht es um Wintersport. Und jetzt hätte ich mal die Frage, ob es hier zum Beispiel auch Gespräche gibt oder macht sich das BMI da vielleicht Gedanken, mal eine Diskussionsrunde bzw. Initiativen zu starten mit den Teilnehmern und Teilnehmern genau solcher Wintersportveranstaltungen, mal über die Zukunft des Wintersports zu sprechen, ihre Ideen einzubringen, wenn es eben darum geht, wir wissen, die Klimakrise ist, wir können sie nicht aufhalten, aber wir brauchen die Zukunft des Wintersports. Und deswegen ist die Frage, gibt es hier vielleicht schon was? Sind Sie schon in der Diskussion oder ist da was geplant?
Herr Vorsitzender, Frau Abgeordnete, selbstverständlich sind wir im stetigen Austausch. Ob das jetzt jüngst auch der Skiverband war, Ideen zur Weiterentwicklung zu bringen, ist auch an dieser Stelle sehr wichtig und insbesondere auch die Transformation in den Jugendbereich auch zu bekommen. Da sind wir mit der DSJ selbstverständlich im steten Austausch. Ich hatte insofern nur gemeint, dass wir unter diesem Tagesordnungspunkt, als Herr Stier darauf abstellte, die Erfahrung der jungen Sportlerinnen und Sportler noch mal in den Vordergrund zu stellen, dass das noch mal ein geeignetes Format wäre. Ansonsten auf technischer Ebene sind wir selbstverständlich mit den Verbänden in intensivem Austausch auch.
Genau mit diesen Sportlerinnen und Sportlern, genau über das zu sprechen. Das
genau. Ist eigentlich, also mit den Sportlerinnen und Sportlern zu sprechen, das nehme ich gerne auf. Ansonsten sind wir mit den Verbänden selbstverständlich in Austausch. Wenn das Ihre Frage präzise beantwortet, diesen Ball nehmen wir gerne auf. Können wir aber auch gerne im Format des Sportausschusses machen. Das müssten die Obleute und der Vorsitzende dann selbstverständlich billigen. Aber ich würde mich dem auch nicht verschließen, sondern das eher befürworten.
Also ich unterstütze das definitiv, denn ich durfte 2012 in Innsbruck als Cheftrainer Nachwuchs auch gerade unsere Biathleten dort mit betreuen, unter anderem auch Skilangläufer, die sich ja positiv entwickelt haben dadurch. Aber ich gehe jetzt weiter. Ja. Genau so, richtig. Absolut, absolut. Ja, Herr Mayer, guck, starke Statistik. Sehr gut. Ich bitte die Fraktion, waren wir am Ende? Ja. Ich bitte die Fraktion der AfD bitte um Ihr Verfahren. Herr König, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Staatssekretär. Ja, ich will genau an der Stelle einhaken. Die Frage hatte ich ein bisschen anders auch drauf. Also ich würde das auch unterstützen, dass wir diese Anhörung machen. Aber vor der Anhörung und darüber sprechen ist so ein bisschen Analyse aus unserer Sicht angesagt. Wir sollten mal, die Bitte im Nachgang schriftlich mal eine Liste machen von erfolgreichen Sportlern, die erst bei den Youth Games erfolgreich waren. Also ich habe hier zum Beispiel Andreas Wellinger und Laura Nolte auf der Liste, die später dann zumindest zu Olympia gefahren sind und wenn nicht sogar bei Olympia auch Medaillen geholt haben. Das wäre mal gut, sowas wie eine Quote der Erfolgreichen halt daraus mal zu destillieren. Und dann hat man natürlich auch eine Liste von Sportlern, die man einladen kann. Das wäre die eine Bitte, die ich hätte. Und die andere Bitte ist, die Youth Olympic Games, Sie haben ja eine Strategie für Sportgroßveranstaltungen. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob 1.900 Athleten schon eine Großveranstaltung sind. Aber wie sieht die Bundesregierung das? So eine Veranstaltung wäre doch eine gute Übung für die Ausrichtung der Olympischen Spiele. Und könnte man sich eine Bewerbung für 2032 oder später halt vorstellen, diese mal in Deutschland durchzuführen?
Herr Vorsitzender, Herr Abgeordneter, die erste Frage müssen wir natürlich mit DOSB und DSJ würdigen. Insofern führen wir im BMI keine eigenen Listen, sondern würden das natürlich dann auch, wenn das der Wunsch der Abgeordneten ist, eine solche Anhörung durchzuführen oder ein solches Gesprächsformat zu etablieren, auch mit dem Sportausschusssekretariat selbstverständlich im Benehmen klären, was die Ausrichtung einer Sportgroßveranstaltung in diesem Format angeht. Jetzt zu diesem Zeitpunkt mit blumigen Worten zu umschreiben. Natürlich ist jede Sportgroßveranstaltung mehr ein Gewinn für unsere Sportnation. Allerdings muss man dies natürlich mit der Autonomie des Sportes respektierend mit den einzelnen Verbänden auch würdigen, wann es in ihren Zeitplan passt, welche Planungen selber oder auch innerhalb des Verbandes bestehen. Und zum gegenwärtigen Zeitpunkt wäre es vermessen, wenn ich jetzt über die Köpfe der Funktionäre hinweg sage, beispielhaft jetzt zum Beispiel, ich als Staatssekretär möchte jetzt Youth Olympic Winter Games in 2032 haben. Also eine politische Zielvorstellung kann man haben, dass man eine solche haben möchte. Aber ich glaube, wir sind klug beraten und gerade auch im Hinblick auf den Prozess für Olympische Spiele, das auch strategisch klug miteinander zu machen. Es gibt jüngste Beispiele, wo wir einige Vorgänge kritisch in der Öffentlichkeit diskutiert haben. Und es hat, glaube ich, eins gezeigt und alle gelehrt, dass man miteinander hinter gut beratenen Türen dann auch eine gemeinsame Entscheidung in die Öffentlichkeit zu bringen. Und das ist, glaube ich, der Erfolgsgarant.
Vielen Dank, Herr Staatssekretär, für die Antwort. Dann bitte ich, das als Anregung zu verstehen.
Vielen Dank. Bitte die Fraktion der FDP. Herr Bartelt, bitte um seine Fragen.
Ja, vielen lieben Dank. Also die Evidenz ist ja gegeben, dass diejenigen, die bei den Youth Olympic Games erfolgreich sind, auch später erfolgreich sind. Wie gesagt, wir kriegen sie nicht alle 1:1 überführt. Meine Frage ist eher, wie sind so die Entwicklungen der Teilnehmerzahlen in den letzten Jahren gewesen, gerade der deutschen Teilnehmer? Gibt es da irgendeine Statistik, ob man gucken kann über den Verlauf der Jahre? Ist das ungefähr stagnierend? Ich meine, Corona zähle ich jetzt mal raus, aber...
Die Zahlen liegen bei den Verbänden sicherlich vor. Auch insofern würde ich dann bei den Verbänden dann nochmal anfragen. Das,
ja. Genau, im Nachgang. Gut, nee, der Rest ist schon geklärt. Also ich bin auch dafür, dass wir uns mal da in so einen Bewerbungsprozess mit einschalten. Gut, vielen lieben Dank.
Vielen Dank. Ich bitte die Gruppe Die Linke, Herr Hahn, bitte.
Ich habe nur eine kurze Frage, weil das ja jetzt so gewürdigt worden ist. Zum Teil möchte ich gern wissen, ob Vertreterinnen der Bundesregierung oder von Bundesbehörden an den Spielen teilgenommen haben und wenn ja, wer?
Weiß ich jetzt gegenwärtig nicht. Müssten wir dann klären und im Nachgang. Ich kann Ihnen sagen, dass ich nicht teilgenommen habe oder die Sportveranstaltung nicht besucht habe. Ob dann im weiteren Bereich, ob aus nachgeordneten Behörden, gerade aufgrund der Tatsache, dass da viele Akteure und auch andere Ministerien möglicherweise befasst sein könnten, müssten wir das noch mal zur Klärung bringen. Wären Sie damit einverstanden?
Ja, ja.
Fragen wir mal nach.
Keine weiteren Fragen? Prima. Vielen Dank. Damit sind wir am Ende dieses Tagesordnungspunkts. Ich schließe damit Tagesordnungspunkt 3, rufe Tagesordnungspunkt 4 auf. Entschuldigung, Tagesordnungspunkt 5. 4 hatten wir ja vorgezogen. Gibt es noch Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Ich schließe damit die 50. Sitzung des Sportausschusses und wünsche uns weiterhin eine erfolgreiche Woche und gutes Gelingen. Dankeschön.